ersten Teil zur Aufbaubesprechung. Die Grundmaxime beim Essen, bei der Ernährung wäre, dass wir uns entsprechend ernähren, so wie wir gedacht sind. Artgerecht, könnte man auch sagen. Und von der Art her ist der Mensch eindeutig ein Allesfresser, der allerdings sehr in der Nähe der vegetarisch lebenden Wesen angesiedelt wäre. Also wenn man jetzt zwischen einem Tiger und einem Rind schaut, da sind wir sehr weit weg vom Tiger, sehr nah beim Rind oder beim Reh. Unser Gebiss ist offensichtlich, was die Reißzähne angeht, schon sehr in der Nähe vom Rädern. Und wir haben im Wesentlichen defensive Zähne, Molaren, Prämolaren, Mola heißt die Mühle, lateinisch. Also es geht bei uns um Mahlzeit, nicht um Schwingzeit. Das ist eine einfache Sache, das kann man klären. Wer da noch Zweifel hat, wer auf seiner Raubtierebene lebt, da reicht ein Blick in den Spiegel, um das einmal zu klären. Ja, wenn man da einen Löwen sieht, einen Tiger, kann man das so weitermachen. Die Mehrheit tut es ja bei uns. Die isst wie ein Raubtier und hat deswegen auch Schlingzeit. Wir sind gedacht als Menschen, die Mahlzeit halten sollten. Und es ist auch völlig ohne Zweifel, dass der Mensch in seinen frühen Phasen sicher auch alles gefressen hat, musste er wohl. Der hätte auch ohne Tieressen sicher die Eiszeiten nicht überstanden in unseren Breiten. Das ist ziemlich sicher. Aber wer da Zweifel hat, ob er das heute braucht, da reicht ein Blick aus dem Fenster. Einfach mal schauen, ist Eiszeit? Wenn nicht, dann nicht. Sehr einfach. Dann brauche ich natürlich jetzt nicht so leben wie ein Eiszeitmensch. Und dann könnte man schauen, was uns wirklich am besten entspricht. Das hängt natürlich sehr mit unseren Gewohnheiten, dem Feld, in dem wir leben, auch zusammen. Aber ein entscheidender Punkt dabei wäre auch, dass wir uns daran orientieren, was uns wirklich gut tut, was gesund für uns ist. Klang ja auch schon an. Wir können nicht genau nach diesen großen Studien, die es da jetzt gibt, sagen, ob das eine grundsätzliche Geschichte ist oder ob es daran liegt, dass die Ernährung mit Tierprotein so enorm entgleist ist, wie sie heute entgleist ist, dass eben diese Massentierhaltung und diese dadurch auch Massenschlachtung in so einen extremen Bereich geführt hat. Allerdings sind diese wesentlichen Studien, es gibt ein paar wesentliche Quellen dazu. Eine ist diese China Study von dem Colin Campbell. Die ist schon so vielfältig aufgebaut und eben wesentlich auch an Chinesen erhoben, dass es naheliegend ist, dass es an den Dingen an sich liegt, am Tierprotein an sich, nicht nur an der Art, wie es produziert worden ist. Und bei uns wird es ja produziert. Also da sind natürlich viele Untersuchungen an chinesischer Landbevölkerung gemacht worden. Dort ist die Massentierhaltung, die Massenschlachtung noch gar kein Thema. Also müssen wir davon ausgehen, dass es etwas Grundsätzliches ist. Dass es sicher eine Notmaßnahme war, die sinnvoll war in schwierigen Zeiten, aber jetzt einfach nicht viel oder gar keinen Sinn mehr macht. Insofern muss ich als Arzt da empfehlen, wegzugehen davon. Vom Tierprotein, vom Tierfett. Dagegen kann man viel argumentieren, kam ja auch schon unser Zettel mit Hildegard von Bingen, wobei ich ehrlich gesagt völlig überzeugt, dass jemand von der Weite einer Hildegard von Bingen nach den heutigen Ergebnissen das ganz genauso sagen würde. Ja, also, wenn viele, Bircher Benner, Are Wehrland, Kollert, auch Max Otto Brucker, die haben ja eh schon in diese Richtung gedacht und die Weichen gestellt in diese Richtung. Die würden das heute natürlich integrieren, da bin ich ganz sicher. Ein Drucker war ein großer Arzt, der würde diese Studien natürlich verstehen und entsprechend interpretieren. diese Gegenargumente sind auch in der Regel sehr, sehr überschaubar. Also wer immer wieder die Eskimos, die Inuit heranzieht als Gegenbeispiel, dem rate ich dringend, eine Reise dorthin zu machen. Ich habe das nämlich zweimal gemacht. Und dann würde man schnell sehen, hoppala, das hat überhaupt nichts mit unserem Fleischessen zu tun. Wenn die eine Robbe erwischt haben, dann würde man mit sehr rabiaten Methoden der Magen, der Darm geöffnet und dann werden die Inhalte von Magen und Darm gegessen. Das ist uns völlig undenkbar, einfach vom Geruch her. Unmöglich. Die tun das, um an Vitamine dran zu kommen. Und dann machen die sich mal über die Innereien her und das frische Blut. Für uns auch nicht ganz denkbar. Und das Fleisch, das was bei uns dann als Muskelfleisch so begehrt ist, da haben die wenig Theater drum. Das ist denen schon offensichtlich bewusst, dass es darum zuletzt geht. Also da hilft einfach mal ein Besuch dort. Dann sind auch echte Fleischfans sehr schnell therapiert. Dort isst man bei denen nicht immer zufällig ein Bissen. Das ist einfach undenkbar vom Geruch. Dort, wo die noch so leben, was immer zitiert wird, das Ursprüngliche. Eine schwierige Situation ist es insofern für mich, auch als Arzt. Ich habe mich da eben auch geirrt oder in dieses Feld reinziehen lassen. Es gibt sogar in Büchern, noch vor 4 Jahren erschienen, vor 4,5, Rezepte, wo Milchprodukte dabei sind. Ich habe zwar persönlich nie Milch getrunken, die immer ekelhaft gefunden. Also nach dem Abstillen. Da bin ich meiner Mutter sehr dankbar, dass ich lang gestillt worden bin. Aber nach dem Abstillen habe ich keine Milch mehr zu mir genommen. Allerdings in weiter verarbeiteter Form dann doch. Da hat es mir oft auch geschmeckt. Ich habe gewusst, dass dieser Spruch Fleisch gibt Kraft, Milch stärkt die Knochen, was das Fleisch angeht, nicht stimmt. Und habe das vor über 40 Jahren sein lassen. Aber die Milchprodukte, da bin ich eben selbst auch drauf reingefallen und eigentlich ja, richtig erschrocken, wie ich die China Studies das erste Mal richtig gelesen habe. War schon von diesen Arbeiten von Corfin Esselstyn vorgewarnt, da haben die Milchprodukte auch schon so extrem schlecht abgeschnitten. Eine schwierige Situation. Ich habe Patientinnen, die widerwillig 1,5 Liter Milch am Tag getrunken haben, um ihre Osteoporose hintanzuhalten. Ich habe da nicht widersprochen. Ich habe auch nie dazu geraten, aus meiner Abneigung, aber auch nicht widersprochen. Es ist ein bisschen eine Situation, wie sie vor einigen Jahren eingetreten ist, wie bei uns die Gynäkologen, aber auch alle Allgemeinärzte fast, so flächendeckend Hormone empfohlen haben, vor dem Wechsel, im Wechsel, nach dem Wechsel, einfach Hormone an die Frau, war das Programm. Und da so viele Argumente hatten, da habe ich immer dagegen gesprochen und ziemlich allein, später hat dann der Volker Zahn auch dagegen gesprochen, der war immer ein Professor an der Münchner Universität und Gynäkologe. Aber die Argumente der Schulmediziner, die waren einfach überzeugender. Die haben ja gesagt, dass sie damit die Depressionen verhindern werden, den Hormonen und die Osteoporose natürlich, aber auch Alzheimer, Herzinfarkte. Und vor allem, dass es einen Verjüngungseffekt hätte. Und das war das Zauberwort, wo die Frauen scharenweise drauf eingestiegen sind. Wenn man von Verjüngung redet, sind Frauen zu fast allen bereit. Stellt sich raus. Und Männer zu sehr vielen. Und dann hatten die auch Studien, kleine Studien, pharmafinanzierte Studien, die das auch alles bestätigt haben. Keine Nebenwirkungen, all diese wunderbaren Effekte. Und dann kamen diese zwei großen Studien aus England, die eine, Amerika die andere, mit über 1 Million Teilnehmerinnen, unabhängig finanziert. Dann kam die Wahrheit auf den Tisch. Die Herzinfarktrate ist sogar gestiegen unter Hormongaben. Bei Osteoporose hat nichts genützt, bei Depression und Alzheimer auch nicht. Und die Brustkrebsrate hat sie in den Himmel getrieben. Und das war ein erschreckendes Erwachen für viele Kollegen. Also mich hat das Ausmaß der Brustkrebsvermittlung durch Hormongaben auch erschreckt. Da war bei einer Studie über 60%. Hat man das Risiko erhöht durch die Hormone, vor allem die künstlichen Hormone. Die Medizin war wie schockgefroren. Man hat gar keine Äußerung mehr gehört dazu. Und innerhalb eines Jahres war das vom Tisch. Heute findet man gar nicht mehr so leicht Gynäkologen, die jetzt noch Hormone verschreiben würden. Da müssten ja die Wechselbeschwerden extrem sein, weil sie wissen, dass sie damit praktisch Brustkrebs verschreiben. Es war für mich einfach, weil ich da auf der richtigen Seite war. Jetzt haben wir eine viel dramatischere Situation mit dem Essen. Betrifft es natürlich nicht nur Frauen in der Wechselzeit, sondern betrifft alle. Kinder, Erwachsene, Alte, alle. Und die Ergebnisse sind ähnlich dramatisch. Wir bereiten mit Tierprotein in unserem Körper einfach die Basis für Gefäßprobleme, was dann in Herzinfarkt und Schlaganfälle mündet. Wir bereiten die Basis für Krebs, bei Prostatakrebs besonders deutlich, aber auch Dickdarmkrebs, Brustkrebs. Tierprotein fördert ganz generell Krebs. Es fördert Diabetes 1 und 2, Übergewicht. Allergien, Rheuma und Gicht, praktisch die gesamten Scheußlichkeiten der sogenannten Zivilisationssyndrome, die bei uns ganz beherrschend sind. Also diesbezüglich muss ich davon abraten als Arzt. Das führt jetzt nicht zu einem, wie ich schon gesagt habe, streng veganen Leben. Weil da ist ja noch ganz viel Ideologie dabei, die braucht es aus meiner Sicht nicht. Also, beim Honig haben wir schon mal besprochen, der kommt natürlich von Tieren. Und es spricht nichts gegen ihn, es sind Kohlenhydrate, gegen die es keine Studien gibt. Oder mir sind keine bekannt. Im Gegenteil brauchen wir, glaube ich, die Bienen und müssten denen sehr, sehr dankbar sein und uns gut um die kümmern, dass denen gut geht. Einstein hat es mal gesagt, dass wir, ich glaube, 5 Jahre nach den Bienen werden die Menschen sterben. Da könnten wir uns echt Gedanken machen, weil die Bienen sind in einer miserablen Verfassung und sterben auf breiter Front. Es spricht auch nichts aus meiner Sicht dagegen, die Lederprodukte, die man hat, mindestens mal aufzutragen, so mache ich das. Wenn ich die jetzt wegschmeiße oder feierlich beerdige, werde ich nichts bessern. Also was die gesundheitlichen Gründe angeht, müsste man unbedingt da diese Konsequenzen ziehen. Und es geht weiter natürlich, auch gestern schon mal erwähnt, diese ganzen Zoonosen, Krankheiten, die entstehen. Seuchen, die entstehen immer aus dieser Massentierzucht heraus, praktisch immer. Ja, diese Grippewellen, die kommen immer aus diesem Bereich. Wir züchten dort gefährliche Keime, unbewusst. Aber viele wissen natürlich inzwischen auch warum. Die gefährlichen Keime entstehen dort und die resistenten Keime entstehen dort. Das ist eine ganz unangenehme Mischung, die da entsteht. Und das betrifft dann wiederum alle. Allerdings muss man sagen, wenn man jetzt auf Tierproteine verzichtet, hat man natürlich eine bessere Abwehrlage. Eine höhere Intelligenz. Alle Studien zeigen das. 5 bis 7 Punkte sind die intelligenter, darauf verzichten. Wir wissen nicht genau, woran es liegt. Ist es einfach die Intelligenz, die zuerst umsteigen lässt? Oder ist es die bessere Durchblutung, die eindeutig belegbar ist, die dazu führt, dass man dann besser abschneidet bei diesem Test? Die gute Nachricht dabei ist, bei all der schlechten, also schlecht ist natürlich insofern, wenn ich Ihnen als Arzt jetzt Angst mache, dafür bin ich ja nicht Arzt. Und das geschieht genau dann, wenn Sie trotzdem so weiter essen wie bisher, jetzt bloß noch wissen, das macht auch noch Krebs und die ganzen Gefäßprobleme. Dann haben wir den gleichen Effekt wie beim Rauchen, wo ich ja auch nicht dafür bin, auf die Schachteln solche Horrorbotschaften zu schreiben, weil das offensichtlich nicht nützt. So kommen die nicht weg vom Rauchen. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, jetzt auf dem Joghurtbecher auch noch drauf zu schreiben, Joghurt macht Krebs. Das stimmt zwar objektiv, aber für einen, der das trotzdem isst, ist das keine gute Botschaft, wenn er bei jedem Löffel daran denken muss, dass er jetzt auch noch krebsfördernde Stoffe isst. Das ist schon so. Also der Ausstieg wäre relativ einfach aus der Situation. Es einfach sein lassen und erleben, dass es einem besser geht damit. Dass man auch geschmacklich auf nichts verzichten muss. Ja, es gibt alles das, was man da verzichten muss, als Inersatzform. Und das Wort Ersatz finde ich schon ganz schrecklich dafür. Das ist eigentlich ein aufgebesserter, aufgewerteter Form. Ja, das, was so als Fleischersatz, als Milchersatz, als Eiersatz daherkommt, das ist ja eine Aufwertung und nicht ein Ersatz. Kann man alles bekommen, ist nicht ein Problem. Und die gute Nachricht ist, da gibt es diese eindrucksvollen Studien vom Eisenstein. Übrigens ein renommierter Schulmediziner, nicht irgendein spirituell Suchender, der jetzt da irgendwie seine Spezialfach entdeckt hat. Die zeigen, dass eben Herzkranzgefäße wieder aufgehen können. Und das auch tun. Und dass die Osteoporose wieder verschwindet. Sobald man aufhört, die Dinge zu sich zu nehmen, die sie angeblich verhindern sollten, die Milchprodukte. Es ist wirklich so, dass in Ländern, wo keine Milchprodukte konsumiert werden, es keine Osteoporose gibt. In Ländern, wo fast keine Milchprodukte genommen werden, Japan bisher, Osteoporose unbekannt. Oberschenkelhalsbrüche unbekannt. Das ist immer so das Indiz. Hüftfrakturen, Oberschenkelhalsbrüche, daran sieht man das. Es gäbe kein Diabetes 1 ohne Kuhmilch, können wir heute sehr sicher sein. Also insofern ist die auch für Kinder völlig verkehrt. Das wäre eine ganz wichtige Basisgeschichte, an die wir denken müssten. Wenn wir uns heute unserer Art entsprechend optimal ernähren müssen, wollen, müssen wir das weglassen. Wer sich das zeitlich leisten kann, würde ich einfach mal raten, wenn man da Bedenken hat, das mal auszuprobieren. Zum Beispiel hier bei uns. Da muss niemand was erleiden. Kann man optimal leben. Die 10, die das mit Herrn Klein machen werden, diese nächste Woche hier, heißt ja schon Qigong und vegane Köstlichkeiten, werden es erleben. Ich habe in meinem Leben noch nie so gut gegessen wie im letzten Jahr. Und ich esse wirklich gern gut. Ja, ich bin zwar auch sehr gesundheitsbewusst, aber ich war, glaube ich, einer der Ersten, der sich gegen diesen Gesundpampf gewendet hat. So kam es zu dieser Zusammenarbeit mit der Augenköchin Dorothea Neumeier. Das war das erste Mal jemand, der jetzt wirklich so auf der hohen Ebene kochen konnte, was ich ja sehr anmachend auch finde, und dann einfach gute Produkte verwendet hat. Das macht ja keinen Sinn, dass man für 500 Euro zu zweit essen geht und dann auch noch minderwertigste Produkte serviert bekommt. Das ist ja völlig absurd. Es hat ja schon in diesen Küchen leicht was Perverses, das Essen, wenn man eben Froschschenkel und solche Dinge dort isst und Stopfleber. Aber wenn man dann auch noch schlechte Produkte kriegt, dann wird es ja ganz absurderlich. Da ist viel im Wandel jetzt, Gott sei Dank. Und das wird auch immer besser werden, umso mehr das werden, die so leben, umso mehr wird das Angebot natürlich auch zunehmen. Das kann man ja überall sehen. Also gibt es viele, viele gute Möglichkeiten. Da muss niemand Angst haben. Und es ist allerdings so, man muss es auch können. Ja, die ersten anderthalb Jahre, wie Rita, meine Partnerin und ich vegan gelebt haben, da war das einfach ein Weglassen. Und nur vom Weglassen wird das Essen natürlich nicht gut. Ja, wenn man sich im Restaurant die drei vegetarischen zusammensucht und daraus dann ein veganes macht, heißt es noch nicht, dass das besonders gut schmeckt. Das heißt es einfach nicht. Aber man kann das lernen, wie alles. Was waren die ersten Brotversuche kläglich? Ja, von einem gesunden Brot. Und dann ging das so schnell, gab es traumhafte Bäckereien. Das wird ja überall passieren. Da muss sich niemand wirklich Sorgen machen. Es geht nicht um Verzicht. Ich habe auch diesen Untertitel bei dem Buch Peace Food, wo das ja alles drinsteht. Es sehr bekämpft, aber der Verlag hat sich das halt unbedingt eingebildet, Verzicht sehr gut. Die Leute wollen verzichten, die brauchen überhaupt nicht verzichten. Darum geht es überhaupt nicht. Unser Brot ist einfach viel, viel besser als dieses Fahrzeugs. Und das gilt für alle anderen Dinge ja auch. Der nächste Schritt wäre, es muss vollwertig sein. Ja, vegan heißt nicht gesund. Ja, Weißmehlprodukte, weißer Zucker und dazu Wodka trinken ist offensichtlich vegan, aber nicht gesund. Ja, also das kann es nicht sein. Es muss schon Vollwertiges verwendet werden dafür. Wir kennen ja auch nichts anderes aus der Evolution. Wann sollten wir gelernt haben, halbwertige Produkte zu essen? Die gab es ja nie. Ja, also unser Organismus kann nichts anderes. Und der hat auch keine Zeit gehabt, sich auf diese raffinierte Kost umzustellen. Das dauert ja alles unheimlich lang in der Evolution. Man muss bedenken, dass bis heute nur die Hälfte der Menschen überhaupt Milchprodukte von den Fermenten her verdauen können. Dieses Ferment Laktase, was den Milchzucker, die Laktose abbaut, das haben 50% der Menschheit jetzt. Nach 12.000 Jahren Milchproduktion. 12.000 Jahre ist nicht viel in der Evolution. Ja, wir haben ein paar hundert Jahre raffinierte Kost. Da hat sich niemand drauf umgestellt. Das geht gar nicht so schnell. Vielleicht gibt es das mal in 20.000 Jahren, dass 80% der Leute geeignet sind für amerikanische Kost. Ich hoffe es nicht für den Planeten, aber es früher sicher nicht. Also wir gehören nicht dazu. Wir müssen vollwertige Dinge zu uns nehmen. Und dann müssen wir noch typgerecht uns ernähren. Das ist der schwierigste Punkt. Es ist auch wichtig, dass es zu uns als Typ passt. Es ist schon so, dass Rohkost eine tolle Ernährung ist. Aber halt nicht für jeden. Leider nicht für jeden. Da waren Diskussionen schon immer geführt mit den Rohkostanhängern aus der Schnitzlerrichtung, Brückerrichtung und so weiter. Das ist die optimale Ernährung, wenn man schaut, was ist denn drin. Natürlich, in der Rohkost sind am meisten Vitamine, Spurenelemente drin, doch ohne Zweifel, da kann ja niemand dagegen sein. Aber nicht jeder kann das verdauen. Es gibt Menschen, die, vor allen Dingen die besonders dazu neigen, so gesunde Dinge zu machen. Frauen, blonde Frauen, blauäugige Frauen mit diesem irischen Hintergrund, ja, die schnell einen blauen Fleck kriegen, wenn man scharf hinschaut, gibt es leichte Verfärbungen. Die Art, Gewebe, die neigen dazu, sich gesund zu ernähren. Und für die ist es oft nicht günstig, weil ihnen dann oft das Verdauungsfeuer fehlt, die Rohkost auch aufzuschließen. Bei dem alten Brucker ist es gegangen, da habe ich immer wieder nach Oberlandstein auch Leute geschickt. Wenn der gemerkt hat, nach 14 Tagen, dass die das einfach nicht verdauen können, hat er das Regime umgestellt. Davon, dass man von Rohkost Blähungen kriegt, wird man nicht gesund. Und es sind einfach heute viele. Das liegt an der miserablen Grundsituation. Da kann die Rohkost nichts dafür. Und dann wurden die langsam dahin geführt. Seit die Söhne das übernommen haben, läuft das Schuh auf Rohkost, kann man aus meiner Sicht niemand mehr hinschicken. Weil er nach 6 Wochen Rohkost, 6 Wochen Blähungen gehabt hat, in einem miserablen Zustand ist. Das heißt nicht, dass Rohkost schlecht ist. Nicht. Ich mag die gern. Und im Sommer lebe ich gern von Rohkost. Das ist hier wunderbar. Aus dem großen Garten sich die Sachen zu holen. Traum für mich. Aber jetzt zum Beispiel in der Zeit, wenn das jetzt hier kalt wird, und nimm mal an, ich würde jetzt im Winter hier bleiben, sitze bei 10 Grad minus in Österreich, da ist Rohkost für mich kalt. Das ist einfach etwas, was ich merken kann. Also muss ich sehen, vom Typ her bräuchte ich dann etwas Wärmeres. Das kann man mit Gewürzen und so weiter. Aber es wäre gut rauszufinden, welcher Typ bin ich. Es gibt so ein sehr einfaches Buch, Richtig Essen, auf dem neuesten Stand. Das frühere ist natürlich nicht mehr zu gebrauchen. War wirklich auch überholt. Aber es gibt jetzt ein Richtig Essen, das gibt es nur bei uns oder bei Weltbild. Das gibt es nicht im Buchhandel. Kostet irgendwie 5,99 €. Und da habe ich das so drin beschrieben, dass man das auch auf dem jetzigen Stand gut nachvollziehen kann. Oder auch vom Essen, Trinken und Leben, da ist dieser Test zum Beispiel drin, dass man rausfindet, welcher Typ man ist. Ich darf 5 Minuten, dann weiß ich das. Welcher Typ bin ich? Schwitze ich in der Sauna oder nicht? Wenn nicht, fehlt mir sehr viel inneres Feuer. Dann ist es nicht günstig, ich versuche mit rohen Sachen mich gesund zu ernähren, sondern da muss ich erst einmal Schritte machen, dass ich das vertragen kann. Und das Feuer anregen, wenn ich das möchte. An meiner Konstitution sogar arbeiten. Sehr eine aufwendige Geschichte. Also diese 3 Punkte, die wären von zentraler Wichtigkeit, die muss ich bedenken. Die müssen passen. Dann kann die Ernährung wirklich ein Genuss werden. Viele sind so mit einem guten Verdauungsfeuer ausgerüstet, die können das spontan einfach machen. Gut. Ich werde dann mittags noch einmal weiterreden. Da können wir dann ja auch allgemein Fragen haben dazu, was kann ich wann und wo. Das machen wir alles dann. Jetzt geht einfach bei mir dieses Nachuntersuchungssystem weiter. Da bitte ich diejenigen, die schon im Besitz eines Bons, eines Mandalas, dieses Grünen da sind, dass die dann gleich mit hochkommen. Vor allem auch die beiden, die jetzt gerade, also die 3, die jetzt zum Schluss da waren, die ich wieder mit runtergebracht habe. Ich kriege noch einen extra Spaziergang. Jetzt wieder hoch.